Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er ist ein Mann, der es geschafft hat, vom erfolgsgetriebenen Manager zum werteorientierten und wertschätzenden Unternehmer zu werden. Geholfen hat ihm dabei unter anderem die Erkenntnis, dass wir in der Stille die innere Klarheit finden können, die uns auch durch schwierigste Lebensphasen trägt. Herzlich willkommen, Bodo Janssen.
Hallo, moin, moin.
Und wir sind per Leitung zugeschaltet, also nicht, dass sich irgendjemand wundert, warum das bei mir ein bisschen anders klingt als bei Ihnen, Herr Janssen, um diese Stille zu finden. Da stehen Sie morgens sehr früh auf. Um wie viel Uhr?
Ja, ich stehe tatsächlich um 3:45 auf und dabei spielt es keine Rolle, ob es wie heute Sonntag ist oder auch in den Ferien. Das ist ein für mich ganz festes Ritual, morgens um 3:45 aufzustehen, wenn alle noch schlafen und auch das um mich herum mir die Stille ermöglicht.
Diese morgendliche Meditation in der Stille, das hilft ja auch, die guten Momente schätzen zu lernen und sie bewusster wahrzunehmen. Gab es denn heute schon einen solchen kleinen Glücksmoment für Sie?
Was interessant ist, dass sich nach der Stille oftmals etwas einstellt, ein Gedanke einstellt, den ich dann ganz gerne aufnehme und weiterverfolge. Und heute war das zum Beispiel der Gedanke, dass jeder Tag ist gut für einen neuen Anfang. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wieso wir nicht eigentlich jeden Tag so beginnen wie den ersten Tag im Jahr. Also wir auch jeden Tag so abschließen wie den letzten Tag im Jahr. Wir kennen das ja beim Jahreswechsel, das ist nun gar nicht so lange her. Und die Menschen reflektieren, verabschieden das Jahr und ins neue Jahr prosten sie sich zu, nehmen sich in den Arm und wünschen sich ein frohes neues Jahr. Und wieso gönnen wir uns das nicht nahezu jeden Tag und begrüßen jeden Tag wie ein neues Jahr?
Diesen Gedanken nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und wie wir allein durch unsere innere Einstellung besser mit den Herausforderungen des Lebens zurechtkommen und am Ende vielleicht auch zu glücklicheren Menschen werden, das beschreibt Bodo Janssen in seinem neuen Buch Eine Frage der Haltung, von dem es später in der Sendung noch 3 Exemplare zu gewinnen gibt und über das wir heute reden werden hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
HR1.
Er ist der Sohn des Unternehmers Werner H. Janssen, der Erbe einer ganzen Hotel- und Ferienwohnungskette. Und zumindest was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht, ist er jemand, der aus ziemlich gut situierten Verhältnissen stammt. Bodo Janssen, unser Gast heute hier im HR1 Talk. Herr Janssen, wie bewusst war Ihnen das eigentlich als Kind, dass Ihre Familie zu den Reicheren gehört?
Ich glaube, das war mir schon bewusst, wobei es mir nicht wirklich wichtig war. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich mir keine Gedanken machen musste. Einerseits, andererseits war es mir auch immer wichtig, auf eigenen Beinen zu stellen. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich nach dem Abitur nach Hamburg gezogen bin, dort auch gearbeitet habe in der Bar und als Fotomodell und es durchaus Situationen gab, wo ich vor dem Geldautomaten stand und kein Geld mehr bekommen habe. Also es war irgendwie so ein Spiel zwischen den Welten. Auf der einen Seite natürlich diesen starken Background zu haben und auch zu wissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich dann selbst auch auszuprobieren und immer wieder auch die Erfahrung zu machen, dass ich für Geld arbeiten muss.
Und warum kam kein Geld mehr aus dem Automaten? Weil der Papa das Konto gesperrt hat oder weshalb?
Ich war jemand, der von der Hand in den Mund gelebt hat. Also ich habe in der Bar gearbeitet, das Geld wurde häufig bar ausgezahlt und ich habe einfach in den Tag hineingelebt und ich habe mir wenig Gedanken über das Morgen gemacht. Also das Haushalten und Wirtschaften, auch wenn ich es vermeintlich mit in die Wiege gelegt bekommen habe, war so nicht meins während der Studienzeit. Und dann war halt einfach mal kein Geld da, weil ich zu viel ausgegeben hatte.
Und Sie haben Sie ja gerade eben schon beschrieben, Sie haben es auch partymäßig ziemlich ordentlich krachen lassen während des Studiums. Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, dass das in dem Alter gar nicht so rational zu erklären ist. Ich glaube, in dem Alter habe ich das getan, was sich gut anfühlte. Und die Aufmerksamkeit zu bekommen, sich ins Treiben zu stürzen, das Leben zu leben, fühlte sich in dem Moment gut an. Ob nun richtig oder falsch, gut oder schlecht, das war gar kein so ganz ein bewusster Vorgang. Es ging eigentlich mehr um so ein Fühlen. Ja, das fühlt sich gut und das mache ich jetzt. Also immer dem guten Gefühl hinterher.
Und dann kam der Punkt, an dem das Leben plötzlich ganz anders wurde, denn Sie sind entführt worden mit 24 Jahren, eben weil Sie aus einer vermögenden Familie stammen, von der sich Ihre Peiniger ein hohes Lösegeld erhofften. Wie war das der Moment, als Sie merkten, dass Sie in der Hand von Gewalttätern sind?
Ich war erst einmal völlig überrascht, überwältigt im doppelten Sinne des Wortes, weil ich überhaupt gar nicht einschätzen konnte, was dort passierte. Dann entstand so eine Unglaubwürdigkeit. Was ist hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Und ich dachte eine ganze Zeit lang, dass es sich nur um ein Versehen handeln kann, dass ich gar nicht gemeint bin, dass ich irgendwo reingeraten bin, wo ich nicht hätte reingeraten sollen. Und es dauerte tatsächlich ein bisschen, bis dass ich realisieren konnte, worum es überhaupt ging.
Und wie Bodo Jansen diese Extremsituation überstanden und dann später in der Folge auch verarbeitet hat, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. 8 quälend lange Tage war er seinen Entführern hilflos ausgeliefert. Er musste Scheinhinrichtungen und Dinge über sich ergehen lassen, von denen wir alle uns, glaube ich, keine Vorstellung machen können. Aber er hat dieses Martyrium überstanden. Und zwar genau in dem Moment, in dem er losgelassen hat. Bodo Jansen, Unternehmer und Hotelbesitzer heute hier im HR1 Talk. Was heißt das, in einer solchen extremen Situation loszulassen?
Ja, ich frage mich manchmal selbst, ob es das Loslassen ist oder das Annehmen einer Angelegenheit und einer Sache ist. Wahrscheinlich habe ich das Leben losgelassen und habe den Tod angenommen. Ich war ja unter der Entführung immer wieder mit Scheinhinrichtungen konfrontiert. Das bedeutete, dass die Menschen mich vom Bett gezogen haben, mir einen Jutebeutel über den Kopf gezogen haben und dann mir gesagt haben, so mit der Pistole am Kopf, jetzt hast du es gleich geschafft. Und bei einer der letzten Scheinhinrichtungen war das wirklich so, dass ich aufgehört habe, einen Widerstand zu leisten gegen das Sterben, gegen den Tod. Und in genau diesem Moment, wo ich aufgehört habe, diesen Widerstand zu leisten, hat sich eine Leichtigkeit eingestellt und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass meine Peiniger vollkommen machtlos waren, weil ich ihnen keine Widerwehr mehr entgegengesetzt habe. Und sie haben ja mit der Angst gespielt wahrscheinlich auch und sie konnten plötzlich nicht mit der Angst spielen, weil ich den Tod für mich angenommen habe. Und es entstand da tatsächlich so eine Leichtigkeit. Und für mich ist der Anblick des Todes und den Tod annehmen einfach nur ein Äquivalent für all die Widerstände, die wir im Leben so erfahren, wogegen wir uns wehren. Und die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass wenn wir aufhören, einen Widerstand zu leisten und das annehmen, was wirklich ist in diesem Moment, dann kann uns eigentlich gar nicht viel passieren.
Sie sind am Ende freigekommen, die Entführer wurden gefasst, Ihre Eltern haben Sie nach Tagen der Angst wieder in die Arme nehmen und Sie nach Hause bringen können, das ist ganz wichtig. Wie hat das Ihr Verhältnis zueinander verändert?
Ja, es gab so einen ganz, auch im Nachhinein noch berührenden Moment, als ich befreit worden bin und wir dann im Anschluss an die Vernehmung dann zum Flughafen in Hamburg gebracht worden sind, um wieder Richtung Emden zu fliegen. Da gingen die Schotten vom Flieger zu. Mein Vater saß vorne im Cockpit und ich habe ihn von hinten gesehen, da neben ihm der Co-Pilot. Und ich habe gedacht, so jetzt bringt mein Vater mich nach Haus. Und in dem Moment war ich wieder ganz klein und habe einfach gespürt, die Liebe gespürt auch und diese Bedingungslosigkeit gespürt und einfach gespürt, dass in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, Menschen ja einfach sich auf das wirklich Wesentliche konzentrieren, denn das war ja nicht unbedingt das, was ich bis dahin so erlebt habe, dass ich als Sohn so in den Vordergrund gestellt worden bin, sondern es gab andere Dinge, das Unternehmen und dieses Unmittelbare, das habe ich in dieser Form so nicht gespürt und das konnte ich in dem Moment spüren und das war etwas sehr tief Ergreifendes, was auch heute noch mein Verhältnis auch zu meinem verstorbenen Vater einfach prägt, dass ich einfach weiß, was Liebe bedeutet.
Sie haben das Ganze später nochmal aufgearbeitet, aber die erste Reaktion auf diese traumatische Erfahrung war eine andere. Sie haben weiter Party gemacht und noch heftiger als vorher. Warum?
Ich glaube, dass die darauffolgende Zeit getriggert wurde durch die Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Dies war eine Erfolgsgeschichte der Polizei Hamburg. Und die Medien sind auf mich aufmerksam geworden. Und diese Aufmerksamkeit, die ich dort bekommen habe, zahlte auf etwas ein, was schon mir vorher Wohlbefinden erzeugt hat. Und das war das eine. Also ich habe das bekommen, wonach ich mich unbewusst gesehnt habe, viel Aufmerksamkeit. Und das andere war, dass ich die Stille nicht ertragen konnte. Also ich hatte Angst vor der Stille. Ich bin im Grunde genommen immer vor der Stille weggerannt, weil ich Angst davor hatte, dass Erinnerungen, Gedanken oder sonst irgendetwas hochkommt, was mich an diese ja, schwierige Zeit auch erinnert.
Und weil das Leben es leider selten bei nur einem einzigen Schicksalsschlag belässt, gab es noch einen zweiten, der dann allerdings doch zu einem neuen Lebenswandel führte bei Bodo Jansen. Und über den sprechen wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Unternehmer und Buchautor Bodo Jansen, für den Familie ein wichtiger Anker in seinem Leben ist. Herr Jansen, aber nicht nur, weil Sie ein Familienunternehmen übernommen haben, sondern auch sonst. Sie sind verheiratet, Sie sind engagierter Vater von 3 Kindern. Sind Sie denn noch einer von den Unternehmern, die Ihren Angestellten zugestehen, dass Familie vielleicht im Zweifelsfall vorgeht?
Wenn ich den Begriff Angestellte höre, dann ist das etwas, was sich erst einmal für mich total fremd anfühlt, weil Angestellte sind Menschen, die ich morgens anstelle und abends wieder abstelle. Und das ist tatsächlich gar nicht so das, was ich auch in der Familie erlebe, weil ich nicht nur die Familie sehe, meine Frau und die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter als Familie betrachte. Und ich versuche dieses Gefühl der Verbundenheit und Gemeinschaft und zum Teil auch Bedingungslosigkeit in der Beziehung eben in das Unternehmen hineinzutragen. Und das kann ich nur, wenn ich das auch vorlebe. Und wenn ich jetzt das in dem Unternehmen versuche zu platzieren, es aber zu Hause nicht vorlebe, dann bin ich nicht authentisch. Und das spüren die Menschen ganz einfach.
In einer guten Beziehung ist es ja immer wichtig, dass man ein gutes Team ist. Das ist privat wie auch im Arbeitsumfeld so. Und dass man sich gut ergänzt. Wo ergänzen Sie und Ihre Frau sich denn am besten?
Meine Frau ist meine Beraterin, also jetzt auch gerade im Beruflichen. Sie ist diejenige, welche die kritische Fragen stellt. Sie ist diejenige, welche die gute Impulse bringt. Also immer dann, wenn wir zusammenkommen, dann entsteht daraus etwas, was nicht nur für uns, die Kinder, sondern ganz besonders auch für die Entwicklung des Unternehmens sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und sie ist dann auch immer präsenter im Unternehmen und ich spüre das an den Mitarbeitern, dass sie eigentlich der heimliche Rockstar von uns beiden ist. Also sie stellt mich sehr, sehr, sehr schnell in den Schatten, weil sie einfach durch ihre Art und Weise, wie sie den Menschen begegnet, diese Herzenswärme vermittelt auf der einen Seite und diese Freude auf der anderen Seite. Und das ist das pure Leben. Und ich glaube, dass das ist, was mir die Kraft überhaupt gibt, um auch den Weg im Unternehmen zu gehen.
Dann gibt es jetzt Wunschmusik für alle guten Partner, für alle Liebenden und alle, die als Prima-Team durchs Leben gehen. Und natürlich ganz besonders für Bodo Jansen und seine Frau Claudia. Elvis Presley, Love Me Tender.
Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part.
Als am 12. Mai 2007 die Maschine von Bodo Jansens Vater auf dem Flug von Usedom nach Emden abgestürzt ist, da war das einer dieser Momente, die ein Leben nicht nur aus den Angeln heben, sondern auch komplett neu aufsetzen können. Herr Jansen, Ihr Vater hat die Maschine selbst gesteuert. Er war ein erfahrener Pilot. Was genau ist damals passiert?
Ja, er war unterwegs zu einem Geschäftstermin oder besser gesagt auf dem Rückweg von einem Geschäftstermin. Und wir waren zum Abend verabredet. Und über Hamburg hat er dann einen Notruf abgesendet mit dem Hinweis, dass er Probleme hat und hat dann wie wir später erfahren haben, Kohlenmonoxid im Cockpit gehabt. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich am frühen Abend des 12. Mai im Garten stand und ich den Flieger hörte. Emden ist klein, oder kennt man den Flieger. Und ich dachte auch, jetzt kann ich mich gleich auf den Weg machen, um zu meiner Mutter zu fahren. Und dann hörte ich halt nichts mehr, bis meine Mutter mich dann eine gute Stunde später anrief und sagte, dass ich ganz schnell nach Hause kommen soll, dass was Schlimmes passiert. Und dann hatte ich schon so ein ganz blödes Gefühl, wie ich das so noch nie wieder erlebt habe. Und bin dann zu meiner Mutter gefahren und sie empfang mich eben mit 2 Polizisten. Und ich hörte dann, dass mein Vater mit dem Flugzeug abgestürzt war. Er war unter den Autopiloten an, ist über Emden hinweggeflogen ins niederländische Königreich, wurde dort von Abfangjägern entgegengenommen, weil er eben nicht angemeldet war. Und über dem niederländischen Wattenmeer ging dann der Sprit aus und er ist dann, ja, wie von Händen getragen, ist die Maschine dann auf dem Wasser gelandet, weil sie Gegenwind hatte. Mhm. Und also das Flugzeug ist nicht zerschellt, gar nichts. Das Flugzeug ist heruntergekommen und ist dann untergegangen. Ja, mein Vater war zu dem Zeitpunkt aber schon tot.
Seinen Vater mit Anfang 30 zu verlieren, das ist ziemlich hart. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Das war natürlich in allererster Linie ein Schock. Und ich glaube, dass der Schock ja auch dafür da ist, um das, was dort tatsächlich gerade geschehen ist, gar nicht so realisieren zu können. Ich war sprachlos. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich mich mit dem Tod schon auseinandergesetzt aus meiner persönlichen Geschichte, und der Tod hatte vielleicht noch nicht so ganz bewusst, aber unbewusst schon ein Stück weit den Schrecken verloren, weil ich ihn für mich angenommen habe. Also der Tod war mir präsent und ich hatte keine Angst vor dem Tod, sodass ich da mit Blick auf den Tod schon, glaube ich, ein bisschen distanzierter, gelassener auch umgegangen bin. Das, was schwierig war, und da merkte ich überhaupt, was wirklich passiert ist, als ich dann am darauffolgenden Tag ins Büro gegangen bin und mich in den gefühlt völlig zu großen Stuhl meines Chefsessel meines Vaters gesetzt habe und eben die Aufgabe übernommen habe, die Direktoren, die Führungskräfte darüber zu informieren, dass mein Vater gestorben ist. Da merkte ich dann so, dass plötzlich auf der einen Seite dieser Stuhl viel zu groß war, auf der anderen Seite die Last sehr groß war und dass mir das nicht sehr leicht fiel, das auszusprechen, was da am Vortag geschehen ist.
Ihre Schwester und Sie waren zu diesem Zeitpunkt schon ins Familienunternehmen eingestiegen. Hat das denn den Wechsel an der Spitze eher einfacher gemacht oder eher nicht?
Das bequeme Leben ist nicht immer das gute Leben. Ich glaube, dass es nicht unbedingt einfach war, aber dass es den Generationenwechsel natürlich verändert hat, insofern, dass ich plötzlich in die Verantwortung gehen musste. Ich hatte sehr viel Glück und habe immer noch sehr viel Glück, dass meine Mutter seinerzeit noch da war und dass ich von ihr so etwas wie ein bedingungsloses Vertrauen gespürt habe. Und ich glaube, dass das ganz elementar war. Und auch wenn ich heute auf die Entwicklung schaue, die wir erfahren haben, dann ist die Quelle für diese Entwicklung das bedingungslose Vertrauen meiner Mutter in den Sohn, dem sie das zugetraut hat, jetzt diesen Weg, diese Aufgabe zu lösen. Und das hat mir ganz unbewusst, glaube ich, sehr viel Kraft gegeben. Also ich war sehr schnell, sehr entschlossen. Ich wollte das Unternehmen in die Unabhängigkeit führen, weil 3 Jahre bevor ich ins Unternehmen eingestiegen bin, war das Unternehmen insolvent. Also es stand noch gar nicht so gut um das Unternehmen. Und ich hatte ein ganz starkes Motiv. Ich wollte, ja, als Ostfriese, lieber tot als Sklave, das Unternehmen eben in die Unabhängigkeit führen. Und das Vertrauen meiner Mutter in Verbindung mit diesem Motiv, das Unternehmen in die Unabhängigkeit zu führen, hat doch sehr, sehr, sehr viel Kraft freigesetzt.
Und wie eine Mitarbeiterbefragung zu einem ganz neuen Führungs- und Selbstverständnis geführt hat, darüber reden wir gleich mit dem Unternehmer Bodo Jansen, heute zu Gast hier im hr1 Talk. Es gibt 2 Wege, wie man ein Unternehmen führen kann. Den gewinnorientierten und den wertschätzenden. Der Unternehmer und Hotelbesitzer Bodo Jansen hat sich für den letzteren entschieden. Allerdings ging dem eine bittere Erfahrung voraus, Herr Jansen. Als Sie nämlich nach dem Tod Ihres Vaters die Hotel- und Ferienwohnungskette übernommen haben und eigentlich der Überzeugung waren, auf dem richtigen Weg zu sein, da gab es eine Mitarbeiterbefragung, die nicht ganz so gut gelaufen ist für Sie. Warum?
Ja, die Mitarbeiter haben mir unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, und zwar schwarz auf weiß, dass sie, um besser arbeiten zu können, einen anderen Chef brauchen als Bodo Jansen. Ja. Und das hat mich sehr hart getroffen, weil es für mich unvorhersehbar war. Ich fühlte mich eigentlich wie King Koks als Superstar, der das Unternehmen ja aus einer schwierigen Situation herausgeführt hat und sich eigentlich auf den Titelblättern dieser Welt wähnte. Und da kam nun die ganz andere Nachricht aus den eigenen Reihen: Nee, Bodo Jansen, du bist gar kein Superchef. Du bist irgendwie jemand, den wir hier nicht brauchen können.
Was hat Ihren Mitarbeitern denn gefehlt?
Sie haben sich nicht geführt gefühlt und sie haben sich benutzt gefühlt. Also wahrscheinlich haben sie insgeheim gespürt, dass ich sie ganz unbewusst als Mittel zum Zweck dafür verwendet habe, dass das Unternehmen wirtschaftlich stark wird. Also es waren für mich letztendlich nur Objekte, keine Subjekte, sondern Objekte, die ich dafür instrumentalisiert habe, eben bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und das war meine damalige Führung auch. Ich war in dem Diktat der Zahlen, Daten und Fakten unterworfen. Ich habe das Unternehmen nach Zahlen geführt, ausnahmslos. Und der Mensch hatte für mich keine große Bedeutung. Der hatte zu funktionieren. Das war ein Instrument, das war eine Funktion und Position. Und sie haben mir einfach gespiegelt, dass das so nicht funktioniert, dass sie nicht so nicht mit sich umgehen lassen wollen. Und das war eine Intransparenz, die sie gestört hat. Das war die Bürokratie, die mit mir Einzug erhalten hat, die sie gestört hat und sie von dem abgelenkt hat, worum es wirklich geht, Freund zu sein für jemanden, der bei ihnen zu Gast ist. das war, dass die Führungskräfte die Boni bekommen haben und sie leer ausgegangen sind. Also das war dieses ganze klassische System der Machtpyramide, wo von unten nach oben gebuckelt wird und von oben nach unten getreten wird. Und damit waren die einfach nicht einverstanden.
Und Sie sind dann einen ganz neuen Weg gegangen. Also Sie haben den Hebel faktisch komplett umgelegt und sind zu einem wertschätzenden, einem auch eher gleichberechtigten Umgang mit Ihren Mitarbeitern, haben Sie sich hin entwickelt. Und ein zentrales Element, das finde ich spannend, Ihrer heutigen Unternehmensführung, ist das Ikigai. Können Sie kurz mal erklären, was das bedeutet?
Ja, Ikigai kommt ja aus dem Japanischen und beschreibt letztendlich eine Lebensphilosophie, die sehr gut auf das Unternehmen auch zu übertragen ist. Und zwar geht es dort um den Sinn des Lebens, den Sinn des Unternehmens. Und ich kann es vielleicht in Aristoteles ausdrücken, dort, wo sich die Berufung eines Menschen mit den Wünschen dieser Welt trifft, dort liegt deine Berufung, oder besser gesagt, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen dieser Welt treffen, dort liegt deine Berufung. Also die Frage ist, was ist das, was ich als Mensch wirklich, wirklich liebe und gut kann? Was ist das, was die Welt braucht? Und wenn ich das miteinander in Verbindung bringe, dann entsteht halt diese große Kraft.
Bodo Jansen, ein Unternehmer, der neue Wege in Sachen Unternehmenskultur geht. Welche Wege das sind, darüber sprechen wir später noch ein bisschen intensiver heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Er ist ein Mann, der zur Entspannung gerne fischen geht und irgendwann mal festgestellt hat, dass seine Einstellung dazu nicht mehr so ganz die richtige ist. Bodo Jansen, Chef der norddeutschen Hotelkette Obstalsbohm. Herr Jansen, und dieser Gedanke, dass das vielleicht nicht mehr so ganz die richtige Einstellung ist, der kam Ihnen, als Sie nach längerer Zeit mal wieder Ihre Angelausrüstung angeschaut und festgestellt haben, dass das alles viel zu viel ist. Warum war das ein Problem?
Mir ist in dem Moment so bewusst geworden, was wir alles so in unserem Leben mit herumschleppen und die Frage gestellt, was braucht es denn wirklich, um glücklich zu sein? Und ich erinnere mich sehr gut, als Kind auch angeln gewesen zu sein. Ich hatte eine spartanische Ausstattung, ich war einfach in der Natur und habe mich in dem, was ich tue, wohlgefühlt. Ich war in dem Moment, es ging um nichts außer das Sein, die Gegenwärtigkeit und die Verbundenheit mit dem Moment, mit der Natur, mit den Fischen, im Wasser zu stehen, auf dem Wasser zu sein. Und als ich dann in diese Garage gegangen bin und diesen riesen Haufen an Angelsachen gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es dazu gekommen? Wo ist diese Leichtigkeit verloren gegangen? Woher kommt diese Last, dieser Riesenanhänger mit diesen ganzen Materialien, dieser Materialschlacht? Und ich habe mich eben daran erinnert, dass das Einzug erhalten hat mit dem Vergleich und mit der Suche nach Anerkennung. Also das Angeln plötzlich nur noch als Mittel zum Zweck dafür zu betrachten, Aufmerksamkeit zu erzeugen, große Fischfotos zu zeigen, Ergebnisse zu erzielen. Also vom Erlebnis zum Ergebnis. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich versucht habe, immer weiter zu optimieren, immer effizienter zu werden, immer schneller zu werden, immer größere Fische zu fangen. Und ich war damit ein gefundenes Fressen für die Angelindustrie, die sich ja natürlich angeboten hat, mich dabei zu unterstützen, meine Erfolge zu feiern. Und das war so dieser Weg aus der kindlichen Gegenwärtigkeit heraus in den Vergleich, in den Wettbewerb, in das Erfolgsprinzip vom Erlebnis zum Ergebnis. Mit dem Ergebnis, dass ich halt in dieser Garage diesen riesen Anhänger stehen hatte mit 1000 Angeln.
Und heute haben Sie nur noch eine Angel oder zwei?
Ich habe tatsächlich Angeln verschenkt.
Okay.
Und das Ergebnis steht nicht mehr so in den Vordergrund. Ich kann auch gut am Wasser sitzen, einfach auch ohne Angel, und eintauchen in das, was ist. Also die Natur ist für mich ein ganz starkes Medium, um es mal so zu sagen, um in Resonanz mit der Gegenwart auch zu kommen. Also sie spiegelt mir so viel, die Natur, den Lauf der Dinge, den Lebenskreis. Das ist einfach sehr berührend, einfach nur in der Natur zu sein. Und wenn dann ab und zu mal ein Fisch auf den Teller landet, den ich vorher gefangen habe, dann freut sich auch die ganze Familie darüber.
Ich freue mich jetzt gleich auch, denn wir beide füllen den HR1 Fragebogen aus. Seine Gedanken zu Papier bringen. Manche machen das in einem Tagebuch. Er hat dafür sein schwarzes Büchlein. Bodo Jansen, Hotelbesitzer und heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Jansen, was genau kommt denn da rein in Ihr schwarzes Büchlein?
Also jeden Morgen beantworte ich dort drei Fragen. Die erste Frage ist, wofür bin ich dankbar? Die zweite Frage ist, welche Chance werde ich heute nutzen? Und die dritte Frage ist, welche Einstellung wähle ich heute? Und am Abend, da beantworte ich drei Fragen. Was hätte ich heute besser machen können? Was ist mir heute gut gelungen? Und auch nochmal wieder, wofür ich heute dankbar bin. Und so versuche ich, den Tag vorzubereiten und zu reflektieren. Deshalb, weil ich so viel erleben darf und so viel erfahren darf. Und wenn ich mich nicht noch einmal bewusst damit beschäftigen würde, würde ganz viel von dem, was entstanden ist, vergeudet werden.
Und wir beide beschäftigen uns jetzt bewusst mit dem HR1-Fragebogen. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen dann bitte, ja? Mhm. Bereit?
Ja, natürlich.
Mein schönstes Privileg als Unternehmer ist?
Zuhören zu können.
Mich bringt es auf die Palme, wenn?
Ich selber das rechte Maß verloren habe.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
1,10 €.
Bügeln ist für mich?
Meditation. Wobei, wenn ich das sage, bekomme ich richtig Ärger mit meiner Frau.
Ach so, weil die möchte, dass sie bügeln und sie bügeln nicht gerne.
Nein, wir sprechen ganz gerne auch vom unverzweckten Handwerk. Okay. Also Rasen mähen, um Rasen zu mähen und nicht um fertig zu werden. Mhm. Und meine Frau hasst Bügeln. Sie bügelt auch nicht mehr, weil ich keine Hemden mehr trage. Mhm. Und wir hatten dann mal den Dialog, dass ich gesagt habe, ja, man kann das alles zum Meditieren benutzen. Wischen, Staubsaugen, alles. Und da guckte sie mich an und sagte, wenn du jetzt sagst, Bügeln kann zur Meditation verwendet werden, dann reicht's.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Der Entwicklungsstand aller Beteiligten.
Im Kloster kann ich
Stille leben.
Wenn ich fischen gehe, bin ich
gegenwärtig.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
worauf es wirklich ankommt im Leben.
Ich habe Angst vor.
Gott sei Dank habe ich keine Angst mehr vor der Angst.
Ja, weil Sie das überwunden haben damals bei Ihrer Entführung.
Ich kann mir das vorstellen. Das ist ja, die Angst vor dem Tod ist, glaube ich, etwas, was die Quelle für ganz viele Ängste ist. Und ich habe das Glück tatsächlich gehabt, diese Erfahrung nicht nur zu machen, sondern sie auch gut überwunden zu haben. Da haben ganz viele Menschen daran mitgewirkt. Und ich glaube, dass es tatsächlich seitdem so ist, dass ich die Angst vor der Angst verloren habe und die Angst für mich ein sehr wichtiges Element ist, um sich als Mensch weiterzuentwickeln.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Ich schau mal kurz.
Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht, aber es ist schön.
Das liebste Buch, was da unten rechts steht, ist von Lorenz Marti. Mhm. Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe?
Oha.
Das ist ein ganz starkes Buch. Das ist Die großen Fragen und der tägliche Kleinkram. Mhm. Ein wunderbares Buch, das ich wirklich, wirklich empfehlen möchte. Dieser Mensch ist letztes Jahr im Mai gestorben und ich bin so froh und dankbar, dass er Einzug erhalten hat über einen Mönch im Kloster in mein Leben.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Stück Schokolade aus der Schokoladenkiste der Kinder.
Okay, das lassen wir mal noch so durchgehen. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Bodo Jansen. Sein neues Buch heißt Eine Frage der Haltung. Drei Exemplare davon habe ich hier vor mir liegen und die gebe ich natürlich gern an Sie weiter, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Wie heißt das japanische Konzept, in dem es darum geht, herauszufinden, was das Leben für uns persönlich lebenswert macht? Und wenn Sie die Antwort wissen, dann bitte ganz schnell ans Telefon und durchrufen unter der 0800 155 4x1. Mitmachen geht aber auch online über hr1.de. Es gibt Unternehmen, die versuchen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Motivationskursen und Prämienzahlungen zu wirtschaftlichen Höchstleistungen anzutreiben. Bodo Jansen, der Chef der Hotel- und Ferienwohnungskette Obstalsboom, geht da einen etwas anderen Weg, den Weg der Wertschätzung und der Eigenverantwortung. Herr Jansen, wenn Sie Ihre Unternehmens- und Führungsphilosophie in 3 bis 4 Sätzen beschreiben müssten, wie würden Sie das tun?
Ja, der Sinn des Unternehmens besteht darin, Menschen zu stärken. Und das heißt, dass Menschen sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Also die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, ihren inneren Frieden, ihr Glück trotz widriger Umstände zu bewahren, also resilient zu machen. Mhm. Und das ist das, wofür das Unternehmen steht. Und wenn ich an den Unternehmer Götz Werner denke, dem ich schon begegnet bin und mich mit ihm ausgetauscht habe, der sagte einmal, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Mhm. Und das ist das, was wir erfahren durften, dass mein Augenmerk besteht einfach darin, Menschen zu stärken und alles andere ergibt sich daraus.
Sie gehen teilweise ganz neue Wege beim Aufbau auch einer neuen Unternehmenskultur, weil Sie Ihren Leuten nicht nur eine Menge zutrauen, wie Sie gerade geschildert haben, sondern ihnen auch vertrauen. Ist das was, was viele andere Unternehmen noch nicht gelernt haben?
Ich glaube, dass das Vertrauen noch nicht so als kritische Größe erkannt worden ist. Also wir kennen ja die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Und diese Aussage ist ein Ausdruck von Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor Entwicklung. Das Schöne wäre ja, wenn die Menschen von sich aus sagen würden, hey, das ist die Entwicklung, die ich erlebe und ich finde Antworten auf die Entwicklung, die ich hier erlebe und setze sie in die Tat um. Also initiativ, eigenverantwortlich, die Entwicklung des Unternehmens voranzubringen. Aber dafür braucht es halt Vertrauen. Und meine These und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Offenheit oder die Voraussetzung für die Offenheit in die Entwicklung zu gehen, ist Vertrauen. Und das wird häufig nicht erkannt.
Wie haben Ihre Leute eigentlich diesen Kulturwandel angenommen, dieses eigenverantwortliche Miteinander, dieses aktive sich einbringen, den auch persönlich starken Zusammenhalt? Waren da alle gleichermaßen sofort begeistert?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch heute noch nicht flächendeckend so, weil die Menschen sind einfach viel zu unterschiedlich. Wir haben es ja mit Subjekten zu tun und kein Corporate-Ansatz. Die Menschen, wenn sie angepasst wären, dann wäre das schon mal ganz schlecht, weil das erleben wir aus der Landwirtschaft und der Industrie. Eine Monokultur ist sehr anfällig für Schädlinge. Ist eine Tomate befallen, sind alle Tomaten befallen. Und wir fordern und fördern natürlich auch die Vielfältigkeit. Und somit ist da jeder ganz unterschiedlich aufgestellt, auch in seiner Entwicklung. Und das ist nichts, was ich anweisen kann. Auch das Thema Vertrauen zum Beispiel, darüber kann ich ja nicht verfügen. Ich kann jetzt nicht sagen, so, vertrauen Sie mir jetzt sofort. Dann würden die lachen, dann würden die sagen, hat der Jansen irgendwie Lack getrunken und ist ihm besoffen? Nein, es ist dann letztendlich so, dass nur durch mein Verhalten etwas entsteht oder Vertrauen entstehen kann. Und das ist das Entscheidende. Und das ist nichts, was ich anweisen kann. Und ich glaube, das ist das, was viele Führungskräfte auch vor Probleme stellt. Ich kann darüber nicht verfügen, dass die Menschen vertrauen. Ich kann darüber nicht verfügen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen. Weil auch darüber kann ich nicht verfügen, sondern das machen sie nur, wenn sie das, wofür sie sich einsetzen, als sinnvoll erachten. Das ist etwas, was sich entwickeln lassen muss. Und ich muss, glaube ich, die Erwartungen loslassen. Es geht darum, die Erwartungen in Hoffnung zu wandeln und einfach sein Bestes zu geben, die Menschen einzuladen, zu inspirieren und zu ermutigen. Und dann wächst daraus etwas.
Vom Außen her betrachtet, findet dieses Konzept jetzt nicht überall Anklang. Also Ihre Mitbewerber, auch teilweise die zuständige Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, die monieren, dass sich ja auch hinter diesem Weg am Ende eine Hierarchie verbirgt und dass es schon auch darum geht, wirtschaftlich zu arbeiten und dass Sie genauso wie jeder andere Mitarbeiter entlassen würden, wenn das Unternehmen in Schieflage gerät. Was antworten Sie auf sowas?
Ja, ich glaube, eine Hierarchie braucht es. Die Frage ist, ob es eine Machthierarchie braucht oder eine Dienstleistungshierarchie. Also bei uns sprechen wir nicht von der höchsten, sondern von der letzten Instanz. Und das Bild, was vielleicht jeder für sich damit in Verbindung bringen kann, ist so eine Aussage wie, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Ja, das schafft ja diese Stärke. Und ich bin quasi die letzte Instanz, die dafür sorgt, dass der Einzelne in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft an sich stark wird. Und natürlich, die Wirtschaftlichkeit ist wichtig, aber wir haben ja für uns das Unternehmen nicht oder die Menschen nicht als Mittel zum Zweck wirtschaftlichen Erfolg mehr betrachtet, sondern das Unternehmen als Mittel zum Zweck stärkere Menschen. Und die Wirtschaftlichkeit ist nur die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns.
Der Unternehmer und Innovator Bodo Jansen heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Unternehmer Bodo Jansen, der ein ganz außergewöhnlicher Chef ist, denn er schickt seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gerne mal auf außergewöhnliche Selbsterfahrungstrips in die Arktis oder auf den Mount Everest. Herr Jansen, warum machen Sie sowas?
Es geht, glaube ich, darum, lieber etwas zu begreifen, als etwas zu verstehen. Also verstehen hat immer was mit Wissen zu tun, aber wir alle wissen schon so viel und tun so wenig. Und es geht irgendwie um den Transfer zwischen dem, was wir erfahren haben und dem, was es dann im Alltag zu tun gilt. Ich will ein Beispiel geben. Wir bauen eine Schule in Afrika und als wir in Afrika waren, in Ruanda, bauen jetzt die 10. Schule Und ich kann da Geld hingeben, spenden und die Mitarbeiter wissen, dass sie was Gutes tun. Aber das ist letztendlich nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, auf Augenhöhe etwas zu erleben, zu lernen. Und als wir dort waren, da bin ich diesem kleinen Mädchen begegnet vor der Schule. Die hatte kaum Klamotten an und ich fragte sie, was willst du werden? Und sie sagte Ärztin. Und ich fragte sie, wieso willst du Ärztin werden? Und sie sagte, weil meine Mama krank ist und sie Versorgung braucht. Und das hat mich so berührt. Da habe ich so viel gelernt und so viel gespürt, dass ich nachträglich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin und diese afrikanische Lebensphilosophie, die sich Ubuntu nennt, ich bin, weil du bist, tatsächlich angefangen habe, hier zu kultivieren. Und ich hätte das natürlich erzählen können, ne? Seid lieb zueinander, setzt euch füreinander ein, es hätten alle verstanden, aber keiner hätte es getan. Und jeder der Beteiligten, die mit in Afrika waren und wieder zurück nach Deutschland gekehrt sind, hatten dieses Gefühl und kultivieren über dieses Gefühl das in unseren eigenen Reihen. Also dieses Spüren, ich glaube, das ist das Entscheidende, die Menschen ins Fühlen zu bringen. Und das ist wirklich etwas, was mir wichtig ist, wenn ich durchs Unternehmen gehe. Ich sage, hört auf zu denken, fangt an zu fühlen.
Jetzt kostet sowas ja aber auch einiges an Geld. Und Sie können sich das offenbar leisten, auch Ihre Mitarbeiter da immer hinzuschicken und die so teilhaben zu lassen. Was ist denn aber jetzt zum Beispiel mit Firmen und Unternehmen, die sowas nicht können? Was machen die? Die machen gemeinsames Picknick im nächstgelegenen Wald. Hat das den gleichen Effekt, sowas?
Ich glaube, das ist die Vorstellung, die uns ein Stück weit davon abhält, sich damit zu befassen. Was haben wir getan? Wir haben die Gelder für die Schulen, die haben wir über gemeinsame Aktionen eingesammelt. Vorträge, Aktionen der Mitarbeiter, die haben sich während der Freizeit und auch während der Arbeitszeit dafür eingesetzt, dass Geld zusammenkommt, um eine Schule zu bauen. Und die Reise an sich, die kostet pro Person nicht mehr als ein Seminar, das jemand irgendwo besucht.
Und jetzt gibt's Wunschmusik für Bodo Jansen, den Mann, der mit seinem Mitarbeiterteam auch gerne mal auf die großen Selbsterfahrungstouren geht fürs große Ganze. Die Dire Straits, Brothers in Arms. Und Sisters natürlich auch. Through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Der HR1 Talk mit dem Hotelunternehmer Bodo Jansen, einem Mann, der in Sachen Führungskultur neue und außergewöhnliche Wege geht und für den wir jetzt einen Überraschungsgast haben, lieber Herr Jansen, von dem ich gespannt bin, ob Sie ihn gleich erkennen. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Ja, hallo, Frau Corinni. Hallo, lieber Bodo.
Hey, hallo, moin.
Moin.
So, und wer könnte das jetzt sein?
Das kommt langsam.
Also ich sage jetzt vielleicht noch kurz Rainer Meutsch, Stiftung Fly and Help.
Genau, lieber Bodo, hier ist die Cessina.
Cessina.
Rainer lässt sich ganz lieb grüßen und es ist so schön, dich hier endlich wieder zu hören. Wir hatten jetzt uns lange nicht sehen können aufgrund von Corona und es freut mich wahnsinnig, dich wenigstens so mal wieder zu hören.
Ja, wunderbar. Dann kann ich jetzt noch mal kurz für alle sagen, das ist Cessina Kunkel von der Rainer Meutsch Stiftung Fly and Help, mit der Bodo Jansen ein Schulprojekt in Ruanda aufgesetzt hat. Cessina, wenn Sie noch mal kurz schildern könnten, was genau für ein Projekt ist das?
Es ist nämlich gar nicht nur ein Projekt, das sind schon 8 Projekte, die Upstairs Boom in Ruanda gebaut hat, zusammen eben mit der Stiftung Fly and Help. Und es ist sogar ein 9. jetzt in Entstehung, was dann 2022 auch fertiggestellt wird. Und das ist eben das ganz Besondere an Upstairs Boom, aber eben auch an Bodo Jansen. Bodo, du warst einer der allerersten Förderer der Stiftung. Du hast 2012 angefangen, die Stiftung zu unterstützen. Wir waren dann 2016 das erste Mal zusammen im Ruanda, um eure allererste Upstairs-Boom-Schule einzuweihen. Und ich weiß, es war für mich ein emotionales Erlebnis, aber ich habe genau gespürt, für dich war es auch ja, die Reise deines Lebens vielleicht sogar ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir konnten sogar zu den Berggorillas hochwandern und seitdem habt ihr jedes Jahr für eine ganze Schule inklusive Toilettenanlage, Zisterne und allem gespendet, sogar in Corona-Zeiten und das wissen wir alle, dass das für Unternehmer nicht leicht ist und Hut ab, mein lieber Bodo, also das haben wir so gut wie nie und du bist da einfach einer der Größten.
Na, vielen, vielen Dank, Cessina. Weißt du, gerade in schwierigen Zeiten fokussiert man sich auf das, was wirklich, wirklich wesentlich ist. Und das, was ihr macht mit der Stiftung und das, wofür ihr euch einsetzt, das ist wirklich wesentlich.
Herr Jansen, wie sind Sie denn eigentlich auf diese Stiftung gekommen?
Ja, das ist total spannend, das nochmal zu reflektieren. Es war letztendlich, ein Gespräch mit einem Versicherungsmakler, der beiläufig erwähnt hat, dass er schon mal Schulen irgendwo, den Schulbau in Afrika begleitet hat, in Nordafrika als Incentive. Und es hat mich so angesprochen und ich habe dann mit einem Bekannten darüber gesprochen und der hat mich dann an Rainer Meutsch verwiesen und hat gesagt, Bodo, den musst du unbedingt kennenlernen. Wenn dich dieses Thema bewegt, dann lern den Rainer kennen. Und dann haben Rainer und ich uns, glaube ich, 2010 oder 2011 in Bremen getroffen. Und Rainer hat mir erzählt von diesem Projekt und hat ihm erzählt, wie er sich dafür einsetzt, dass die Menschen auf der Welt Bildung erfahren. Und das hat mich so angesprochen. Und das war letztendlich das, was es gebraucht hat. Diese Information, diese Rahmenbedingungen, diesen Menschen, wo daraus dann etwas entstanden ist, nämlich das, worüber Jessina gerade gesprochen hat. Und das eine sind die Schulen, aber es geht da gar nicht nur so sehr um die Schulen, sondern wir haben ja viel mehr zurückbekommen, als wir jemals geben könnten auch. Nämlich, was wir mitbekommen haben, ist eine Nachhilfeunterricht in Menschlichkeit, in Umweltschutz, in Vergebung vor allen Dingen auch. Ja, diese Zeit, die die Ruandesen dort erlebt haben, der Genozid und diese Aussagen, ja, wenn du mich um Verzeihung bittest, dann verzeihe ich dir, hat ja auch Einfluss auf mein Leben gehabt. Als zum Beispiel einer meiner Entführer mich um Verzeihung gebeten hat, habe ich das Vergeben und Verzeihen gelernt in Ruanda. Das ist möglich geworden durch Menschen wie Rainer Meutsch.
Und Jessina, soweit ich das verstanden habe, gibt es 2022 auf jeden Fall einen Grund, sich nochmal miteinander in Verbindung zu setzen und sich vielleicht auch wieder persönlich zu treffen.
Auf jeden Fall. Bodo weiß jedes Mal, Bodo, wenn du mitreisen möchtest, sag Bescheid, dann plane ich mich als Reiseleitung auch wieder ein. Denn das muss ich auch noch sagen, auch für mich war die Reise so besonders, weil Bodo auf diesem langen Weg hoch zu den Berggorillas, ich glaube, wir sind da 3 Stunden durch die Wildnis gestapft, mir echt in meinen damals noch recht jungen Jahren so viele Lebensweisheiten mitgegeben hat. Bodo, danke auch für diesen Lebensinput.
Vielen, vielen Dank.
Jessina Kunkel von der Rainer Meutsch Stiftung Fly and Help, mit der unser heutiger Talkgast Bodo Jansen seit 2015 Schulprojekte und andere Lebensweisheiten in Ruanda geteilt hat und ausgetauscht hat. Dankeschön.
Danke Ihnen. Viel Spaß noch. Tschüss.
Als Mensch habe ich immer die Freiheit, mich zu den Dingen so oder so zu verhalten. Bei allem, was mir geschieht, geht es um die Frage meiner Einstellung und meiner Haltung. Das sagt unser Gast Bodo Jansen in seinem neuen Buch »Eine Frage der Haltung«. Und dieser Glaubenssatz ist etwas, das ihn durch eine der schwersten Krisen getragen hat, die sein Hotelunternehmen bislang meistern musste, die Corona-Pandemie. Herr Jansen, was genau haben Sie denn in dieser Pandemie anders gemacht als andere Unternehmen?
Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum ging, was wir während der Pandemie anders gemacht haben, sondern wir hatten einfach das Glück, dass wir im Vorfeld der Pandemie uns zu einer Gemeinschaft entwickelt haben mit Persönlichkeiten, die bereit sind, dazu Verantwortung zu übernehmen, dass wir diese Pandemie mit dieser Pandemie gut umgehen konnten. Ich erinnere mich, dass als das ausgesprochen wurde über die Medien, dass die Inseln zumachen, was gleichbedeutend war damit, dass wir die Hotels schließen müssen, ich erstmal total schockiert war. Und ein ähnliches Gefühl hatte wie damals, als mein Vater gestorben war oder auch im Angesicht der Entführung. Und ich habe dann eine relativ kurze Zeit später eine WhatsApp-Nachricht bekommen von meinen Mitarbeitern, die mir geschrieben haben, Bodo, wir haben uns formiert, wir haben eine Idee, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Wir treffen uns morgen früh um 5 oder um 6. Willst du dazukommen? Und das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt gewesen. Die Mitarbeiter haben jetzt nicht in Angststarre dort verharrt, bis irgendjemand ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern sie haben eben diese Fähigkeit, also die Verantwortung auch und das Vertrauen, einfach jetzt Antworten zu finden auf die Fragen, die ihnen diese Situation stellt. Und sie haben mich einfach eingeladen, mitzumachen. Und ich musste während der gesamten Pandemie wenig Entscheidungen treffen. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe diesen Prozess moderiert. Aber letztendlich haben Sie das Unternehmen durch diese schwere Zeit getragen.
Nun haben Sie wirklich bislang ziemliches Glück gehabt, das kann man sagen. Also die Überbrückung, das hat alles hingehauen. Auch die Wiedereröffnung erstmal hat hingehauen. Was wäre denn gewesen, wenn das schiefgegangen wäre und Sie hätten Leute entlassen müssen?
Haben wir. Wir haben in einem Hotel in Berlin, das mussten wir im Jahr 2020 schließen. Das Hotel gehört noch nicht uns als Familie und die Investoren haben kalte Füße bekommen und haben dann kurzerhand entschieden, das Hotel zu schließen. Und ich hatte die Aufgabe, mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen im Vorfeld. Sie waren schon voll involviert in den Gesamtprozess. Dieses Risiko haben sie gesehen. Und für mich war das eine ganz große Erkenntnis, die ich dort gewinnen durfte, nämlich kaum einer der Mitarbeiter hat sich beklagt und hat irgendwo Schuldige gesucht, sondern sie waren alle so weit entwickelt, dass sie einen richtig guten Umgang mit der Situation gefunden haben. Menschen, die 25 Jahre lang zusammengearbeitet haben, haben das Schließen des Hotels betrauert auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch als Möglichkeit erkannt, sich weiterzuentwickeln und haben mir das auch so vermittelt. Ich glaube, das ist das, worum es in der Führung geht. Wir können nicht alles sicher planen, wir können nicht alles vorhersehen. Und die Aufgabe von Führung besteht meiner Wahrnehmung darin, die Menschen auf die Widrigkeiten des Lebens vorzubereiten. Und das ist uns, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, gelungen. In diesem Fall, die Menschen sind gegangen und ich habe heute noch Kontakt zu ihnen und sie haben diese Situation genutzt, um sich weiterzuentwickeln und nicht um sich zu beklagen. Und das unterscheidet eben auch die Führung, über die ich spreche. New Work wird leider häufig reduziert auf das Anwenden von irgendwelchen Methoden. Aber Methoden helfen nicht weiter, wenn ein Unternehmen schließt oder ein Hotel schließt, sondern da geht es um die Haltung. Und die Anforderung, die ich habe, den Anspruch, den ich formuliere, ist, dass egal, was uns im Leben widerfährt, es ist gut dafür, uns als Mensch weiterzuentwickeln. Egal, was es ist. Und das ist das, wofür ich mich einsetze, dass Menschen sich in diese Richtung entwickeln.
Lieber Herr Jansen, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Lebensweisheit. Lebe im Jetzt. Das Leben ist jetzt.
Das Leben ist jetzt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, Bodo Jansen, auch wenn wir nur über Leitung verbunden gewesen sind. Es war mir eine Freude.
HR1, genau meins.